Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Andi und Tom. Hier geht es um Geld, um Vermögen und Vermögensaufbau, um finanzielle Intelligenz und Freude am Geld. Lass dich inspirieren von der Story von Andi und Tom. Heute geht es aber nicht um eine Story von Andi und Tom, sondern heute habe ich einen richtig interessanten Interviewgast. Einen der größten Money Coaches Deutschlands. Es ist Michael Sörfe. Freue dich auf ein echt interessantes Interview zum Thema Geld. Bleib dran! Also lieber Michael, ich finde es richtig klasse, dass du mit mir dieses Interview machst. Herzlich willkommen in meinem neuen Podcast Andi und Tom, dem Podcast für die finanzielle Intelligenz und die Freude am Geld. Ich freue mich wirklich riesig, dass dich als einen der großen Money Coaches Deutschlands hier in diesem Podcast begrüßen kann. Das finde ich richtig klasse. Ich will dich einfach mal zunächst kurz vorstellen. Du bist staatlich zertifizierter Finanzberater. Da will ich nachher nochmal drauf zurückkommen, weil das interessiert mich. Und seit über 25 Jahren bist du Money Coach, hast einen Platz 1 Podcast gemacht, der Geld-Podcast mit bereits über 145 Folgen. Dann bist du Buchautor, hast Bücher geschrieben, Fuck You Money und Von der Wildsau zum Sparschwein. Sehr interessante Titel, finde ich. Also für mich gehörst du definitiv zu den großen Geldexperten Deutschlands und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dich bei mir in diesem Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Namensvetter. Das ist, von da war das schon alles gut. Alles richtig gemacht. Ja, grüß dich, Michael, und grüß dich an deine Gemeinschaft oder an deine Hörer.
Ja, vielen Dank. Also, wie kam es denn dazu, dass du dich vor über 25 Jahren auf das Thema Geld gestürzt hast und das wirklich zu deinem Beruf gemacht hast? Was war der Grund?
Da gab es eigentlich keinen sonderlich großen Grund, was das Thema Geld anbelangt, sondern der Wunsch nach Freiheit. Ja, und das war jetzt also für mich in Form der Selbstständigkeit. Also ich bin jemand, der Probleme hat mit der Obrigkeit. Ich ordne mich ungern unter, weil ich gerne einer bin, der, wenn was von überzeugt ist, das gerne auch durchsetzen möchte. Ich bin sehr kreativ und so weiter und so fort. Und deswegen war Selbstständigkeit war schon immer ein Thema. Und dann bin ich da reingestolpert. Das war halt in den 90ern, war halt so. Das war so ein großer Trend, dass jeder, der einen Aktenkoffer tragen konnte, der ist dann, hat angefangen, im Finanzmarkt zu arbeiten. Jetzt überzogen gesagt, nein, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da gab es schon mehr Reibungspunkte, ja. Und so bin ich dazugekommen, wider Willen, und habe aber dann Gefallen dran gefunden, weil ich ein sehr, sehr gutes mathematisches Verständnis habe.
Super, sehr gut. Also du hast gleich am Anfang den Begriff Freiheit erwähnt. Das ist auch in der Story von Andi und Tom, dem Tom immer so wichtig. Geld ist eigentlich Freiheit. Das ist eigentlich das, glaube ich, das Große, was man damit verbinden sollte. Man schafft sich Freiheit mit Geld. Und das also kann das sehr gut nachvollziehen. Aber ich habe es vorher schon erwähnt, du bist staatlich zertifizierter Finanzberater. Was ist das? Warum macht man sowas und was kann man damit anfangen?
Ja, jetzt, das Ding ist halt, du kriegst halt Fachwissen. Also es war ja Gott sei Dank, oder es ist jetzt Gott sei Dank so, früher war es so, dass das Finanzberater keine staatliche Anerkennung hatte, so wie zum Beispiel ein Coach oder sowas, der auch keine staatliche Anerkennung hat. Genau. Oder es gibt ja viele Berufe, die keine staatliche Anerkennung haben. Das heißt, du kannst dich einfach ohne Wissen dann Coach nennen, du kannst dich auch einfach ohne Wissen Verbraucherschützer nennen, ist übrigens auch nicht, oder Journalist, ja, als Beispiel. Das sind alles keine geschützten Berufe. Das heißt, das muss deswegen nicht schlecht sein, ja, ist ganz, ganz wichtig, aber es ist natürlich auch für die Leute schwer zu wissen, ja, wer hat jetzt was auf der Pfanne oder nicht? Ja, und da greift natürlich dann der Staat ein, wie bei einem Meister. Ja, da sagt du was auf. Ein Meister, Prüfung, der muss dann schon ein bisschen mehr Ahnung haben. Und genauso gibt es eben eine Zertifizierung bei Finanzberatern nach verschiedenen Paragraphen. Und ich habe im Endeffekt alle Paragraphe, die es gibt, die man also als fachliche Qualifikation braucht. Und das habe ich bei der IHK in Frankfurt gemacht.
Ja, cool. Also es klingt hochinteressant. Aber erzähl uns doch mal, wie kam es, dass du Buchautor geworden bist und was ist eigentlich der Inhalt deiner zwei Bücher mit diesen provokanten Titeln?
Ja, Das bereue ich ein bisschen im Nachhinein, weil dadurch, dass sie so provokant sind, fallen sie überall von der Werbemöglichkeit durch, weil Google und Facebook mögen weder Fuck noch Wild, Sau oder Schwein. Ja? Okay. Die sehen da also extrem was Verwerfliches leider drin. Okay. Habe ich nicht weiter gedacht, aber ist egal. Also, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Ich habe schon immer geschrieben. Ich habe als Kind Tagebücher geschrieben, ich habe als Kind Geschichten geschrieben, ich habe als Kind Gedichte geschrieben oder als Jugendlicher auch viele Gedichte geschrieben. Ich habe dann auch in Zeitungskolumnen geschrieben und es war mir immer ein tiefstes Bedürfnis, ein Buch zu hinterlassen.
Okay.
Eigentlich nicht zum Thema Geld, sondern ich wollte immer mal einen Roman oder sowas schreiben. Und dann war aber das Naheliegende, dass auch weil ich mich geärgert habe, weil so viel Mist erzählt worden ist, dann habe ich gesagt, pass auf, ich bringe einfach mal alles zu Papier, was ich weiß, ohne eine Marketingabsicht und schreibe dieses von der Wildsau zum Sparschwein. Ja, da habe ich also alles reingepackt, was ich weiß. Mhm. Erst so ab der dritten Auflage habe ich gedacht, ach Mensch, kannst du mal ein bisschen Werbung für dich reinpacken? Ist ja doof, wenn du so Wissen raushaust und packst keine Werbelinks oder mal irgendwas rein, das kommt dann ab der dritten Auflage. Ja, habe ich gedacht, jetzt packst du mal ein bisschen was Eigenes, kaufmännisches und unternehmerischen Gedanken mit rein. Aber das war so ein Hidden Champion, weil ich da eben aufkläre. Und das Fuck You Money, das war dann einfach nochmal eine Folge, weil viele mir immer gesagt haben, ja, Michael, dein Leben war ja so einfach und deswegen kann man reich werden und so weiter. Und deswegen wollte ich im Endeffekt ein bisschen mehr was zeigen von mir, ja, und habe da mal ein bisschen die Hosen runtergelassen. Nicht, dass ich jetzt, ich finde, ich hatte schon ein paar dramatische Punkte in meinem Leben, aber einfach, ich wollte mit den Leuten, also ich wollte kein Mitleid, aber ich wollte den Leuten einfach mal so ein bisschen die Ausreden nehmen und sagen, hier, schau, also ganz so einfach war es bei mir auch nicht, trotzdem habe ich es geschafft. Und ja, so ist praktisch das zweite Buch entstanden und da geht es aber mehr darum, einen Geist zu öffnen. Also geht es weniger um die finanzielle Systematik, sondern einfach darum, die Ursache in meiner Einstellung, in meinem Bewusstsein, in meinem Wohlstandsbewusstsein, wie ich mein Leben beeinflusse und so weiter. Also einfach so ganz einfache Sachen, die ich da abhandle, kommt auch sehr, sehr gut an bei den meisten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also Fuck You Money habe ich gelesen, ist ein hochinteressantes Buch, öffnet einem viele, viele Blickwinkel, das kann ich nur empfehlen. Ich werde die Bücher übrigens auch unten in den Shownotes verlinken, gar keine Frage, wer da Interesse hat, kann ich nur empfehlen. In deinem Buch Fuck You Money, da verwendest du auch das Symbol des Hamsterrades. Das fand ich deshalb sehr interessant, weil auch Tom in seiner Grafik dieses Hamsterrad verwendet, also in dem Land der finanziellen Perspektive, so als Sinnbild der alltäglichen Abhängigkeit. Ist es so, dass die Menschen vor lauter Hamsterrad die vielen Möglichkeiten, die sie vielleicht anderweitig für ihre Finanzen oder auch fürs Leben bieten, überhaupt nicht mehr sehen? Ja, dieses Alltägliche und Schotten und wie siehst du das?
Ja klar, logisch ist ja auch, also es ist ja menschlich, ja, muss man ja auch sagen. Also wir Menschen, wir igeln uns ein, weil sie immer sagen, ja, das ist also die berühmte Komfortzone. Die ist aber auch nicht verkehrt. Also wir Menschen leben ja von dieser Komfortzone. Also der Mensch als Gewohnheitstier braucht diese Abläufe, braucht das als Halt. Ja, das ist das, was viele immer auch Motivationscoaches immer vergessen und sagen, ja, du musst raus aus deiner Komfortzone. Ja, ich muss bedingt raus, aber ich brauche diese Komfortzone eben aus Halt. Ja, oder als Halt. Das kann die Familie sein, das kann ein Beruf sein, das kann irgendwelche festen Rituale sein. Aber es ist ja wie immer im Leben, hat immer alles zwei Seiten. Ja, und in dem Fall ist eben die zweite Seite, also die eine Seite ist, dass es gut ist, weil es mir Halt gibt. Die zweite Seite ist aber auch, dass ich mich dadurch begrenze, weil Wachstum nun mal in der Regel außerhalb der Komfortzone passiert. Wenn ich also meine Höhle verlasse, ja, als Steinzeitmensch, meine Schutzzone und dann rausgehe, um eben neue Gefilde zu erschließen oder die Nachbarhorde zu überfallen und mir die Frauen zu klauen.
Ja, klar.
Und man, das steckt ja noch alles in uns drin, weil, wie gesagt, auch die Arroganz alleine, musst du überlegen, unser Gehirn hat doch gar nicht die Chance gehabt, so weit zu reifen. Wir haben schon mal die Geschwindigkeit in den letzten 200 Jahren, ja, und was uns aber vorher über tausende von Jahren, was unser limbisches System geprägt worden ist, das kannst du in 200 Jahren gar nicht umreißen. Deswegen werden da so viele Fehler gemacht, auch von den Leuten. Also, das ist Punkt eins, man muss es verstehen, man darf es auch nicht verteufeln. Aber klar, das ist ein Punkt, der begrenzt, weil ich Angst habe, was Neues zu wagen, weil hier geht es mir so gut, vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm, ach, am Ende ist es draußen kalt vor der Höhle oder mich bringt ein Säbelzahntiger um und dann redet man sich das schön, sucht sich auch die Bestätigung, ja, für diese Meinung. Deswegen sind viele Leute eben da nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen, ganz verständlich.
Ja, also meine Erfahrung ist auch die, dass die Leute dann immer mehr hergehen und sich mit diesem Hamsterrad abfinden und sagen, das ist meine Welt. Und das ist ja nicht so. Wenn man den Geist weit hält, dann bieten einem sicher immer und zu aller Zeit Möglichkeiten. Das ist ja bei mir auch so. Ich habe jetzt über 35 Jahre in einer Angestelltenverhältnis gearbeitet und mache jetzt diesen Podcast, was völlig Neues für mich. Und ich glaube, darum geht es vor allem, dass man sich durch sein eigenes Denken nicht so sehr auf das Hamsterrad beschränkt, ja, auf diese Welt, in der man aktuell lebt. Es gibt so viele Möglichkeiten, die sich jeden Tag neu bieten. Also das ist meine Erfahrung.
Ja, aber das ist trotzdem auch verständlich wiederum, dass, also du hast vollkommen recht. Mhm. Plus, wie viele Leute resignieren, weil sie halt eben nicht, wie ja. die vielleicht den Glauben implementiert kriegen vom Elternhaus, vom Umfeld oder sonst irgendwas und dann auch denken, ja, ich kann ja gar nicht raus aus meinem Umfeld, obwohl ich ja selbst das beeinflussen kann. Also wer beeinflusst denn, wer mein Leben, wen ich in mein Leben ziehe, wer Macht hat, ja, über mich und so weiter, das beeinflusse ich ja doch zum großen Teil selber. Ja,
ja, ja.
Also wer dann sagt, ja, ich kann nicht, doch, meistens kannst du. Ja, meistens kann ich raus, ich könnte eine Wohnung wechseln, ich kann meinen Partner verlassen, ich könnte einen Arbeitsplatz verlassen, sondern das sind meistens so die eigenen Limitierungen, so wie du das eben sagst, die dann das verhindern. Ja. Aber ich verstehe es. Also wie gesagt, ich verstehe die meisten Leute. Ich kämpfe ja auch die ganze Zeit schon seit vielen Jahren und versuche, hey, na, es lohnt sich. Auch außerhalb ist es schön, also erweiter es einfach. Verlass es nicht, sondern erweiter mal Stück für Stück. Na, so wie es gerade dein Selbstbewusstsein zulässt.
Gutes Metapher, ja. Du unterscheidest dich ja vor allem von den anderen, ich sage jetzt mal Money-Coaches, durch deine provozierenden Titel wie Fuck You Money oder ich habe jetzt gesehen in deinem Podcast, wie wirke ich beim Sex auf andere und was das mit Geld zu tun hat, finde ich einen richtig super Titel. Wie kommt es, dass du ein Mann der klaren und auch provozierenden Worte bist? Muss man Menschen wirklich wachrütteln oder
ja, klar. Also wie kommt das? Liegt daran, weil das einfach mein genetischer Code ist. Ja, das ist Punkt. Es liegt auch daran, dass ich Maulwerker oder ich bin im Endeffekt auch Maulwerker geworden. Also ich verdiene mein Geld mit dem Mundwerk, weil ich immer früher der Kleinste war. Also ganz früher war ich immer der Kleinste. Ich bin recht spät erst dann gewachsen, ja, zu einer vernünftigen Größe. Aber da konnte ich mich nur verbal wehren. Das heißt, ich habe eine Schlagfertigkeit entwickelt. Das war ein Überlebensinstinkt, mehr oder weniger. Ja. Aber klar, wie willst du sonst Leute erreichen? Also natürlich fühlen sich manche dann vom Kopf gestoßen. Sein. Was will der jetzt eigentlich da von mir? Ich hätte auch sagen können, wie Geld toll für dich sein wird oder wie auch immer. Ja, weiß ich nicht. Aber natürlich musst du provozieren. Wenn du gehört werden willst, musst du provozieren. Übrigens, wenn ich einwerfen darf, der wichtigste Punkt eigentlich, was mich bei den meisten Money Coaches unterscheidet, ist nicht die Titel, sondern der Ansatz meiner Arbeit. Ja? Also, dass ich anders ansetze, ja, als die meisten
draußen. Okay.
Ja. Und damit auch bessere Erfolge habe.
Ja. Ja, ja. Jetzt steigen wir mal ein bisschen ein ins Thema Geld. Also die Generation meiner Eltern und auch der Großeltern, die haben ja vor allem auf das Thema Sparstrumpf und Sparbuch geschwört. Wie zeitgemäß ist denn aus deiner Sicht heute noch diese Art Geld anzulegen? Oder ist es endgültig an der Zeit, das in die Tonne zu klopfen und zu sagen, nee, Leute, also wenn er irgendwas mit Geld richtig machen wollt, dann vergesst diese Schiene.
Aus meiner Sicht heraus beides. Also ich vermute mal, dass du das auch so meinst. Also man muss immer natürlich jetzt bloß für die Zuhörer mal trennen, weil nicht jeder ja in der Materie drin ist. Ja. Ein Sparbuch, ein Tagesgeld oder was auch immer ist wichtig für mein Cash-Polster. Ja, ich brauche Rücklagen, wo ich unabhängig bin von der Börse, unabhängig von Dritten. Also ich bin der absoluten Überzeugung, Cash is King. Ja, bei Angestellten mindestens 6-mal die Monatseinnahmen oder die im Endeffekt deine Kosten, kannst gerne mal deine Monatseinnahmen mal 6 nehmen, das ist einfacher. Das mal 6 auf der hohen Kante plus das, was du an Anschaffungen in der nächsten Zeit planst. Also in den nächsten 2-3 Jahren, wenn ein neues Auto ist, dann kostet 20.000 die on top noch oben drauf. Mhm. Aber alles, was drüber hinaus ist, und da sind wir bei der Aussage, was du wahrscheinlich meinst, hat natürlich auf dem Sparbuch nichts zu suchen, hatte noch nie was auf dem Sparbuch zu suchen. Mhm. Ja? Die Generation vor uns ist ja nur, also die ist ja nicht wegen des Sparbuches reich geworden, sondern die ist ja wegen ihrer Spareinstellung reich geworden, weil die zum Beispiel nie Sachen gekauft haben auf Pump. Was erst seit den 90ern erfolgreich durch die Banken in den Kopf reingehämmert worden ist, der Verbraucher. Ja. Aber früher war es so, die Generation früher hat immer erst, wenn es Geld da war, hat es gekauft. Richtig? Das Einzige, wo du dich verschuldet hast, war das Haus. Das Einzige.
Ja, vor allem wir Schwaben. Genau. Da hast du völlig recht. Da sind wir jetzt schon beim Thema Schulden ein Stück weit. Etwa jeder 10. Erwachsene in Deutschland ist überschuldet. Also ein echt ziemlich trauriges Bild. Warum ist das so? Was sind denn die Ursachen deiner Meinung nach dafür? Und was würdest du vor allem diesen Menschen auch empfehlen, um da wieder rauszukommen?
Ja, also zwei Sachen im Endeffekt. Also das eine ist, was ich glaube, dass es eine erfolgreiche Kampagne von der Wirtschaft und von den Banken war, beginnend wahrscheinlich 80er und 90er Jahren. Alleine der Begriff, ich habe das ja mal auch aufbereitet in gewissen Sachen, auch im Buch drin, sei kreditwürdig. Also es wurde eine Tugend irgendwann, dass du kreditwürdig bist. Ja, für was? Warum soll es eine Tugend sein, dass ich es wert bin, einen Kredit zu bekommen, also mich in Abhängigkeit zu bringen? Was ist das für ein Mindset, für eine Einstellung? Ja? Ja, ja. Also das war halt einfach der Konsumgesellschaft geschuldet, dass die natürlich uns gesagt haben, hey, du kannst alles jetzt gleich sofort haben, warum warten und kauf das doch gleich und zahl in bequemen Raten zurück. Ja? Und die Banken natürlich voll ins Horn geblasen haben und gesagt, hier, von uns kriegst du ganz schnell einen Kredit. Also diese zwei Komponenten haben natürlich mit der Werbung dafür, ja, da ist ja wahnsinnig viel Geld in die Werbung geflossen, zu diesem Paradigmenwechsel im negativen Sinne bei den Verbrauchern geführt. Ja? So, das ist der Punkt, wie komme ich raus? Ja, durch eine Entscheidung, indem ich mir bewusst bin, ich sage, warte mal, stopp, ich mache damit die Bank zu meinem Boss, ja? Indem ich mir einfach mal bewusst mache, in den Spiegel schaue, was ist denn der Preis, den ich dafür bezahle? Mhm. Ja? Und zwar, dass ich irgendeine Karre habe oder eine neue Schrankwand schneller als sonst, verstehst du? Aber das Ding ist doch, wenn ich ganz ehrlich bin, ist nach einem halben Jahr ist dieser Drops gelutscht, richtig? Der Kick ist weg. Ja, ja. Niemand steht früh auf, hat Gänsehaut und sagt, Gott sei Dank habe ich mir diese Couch schon so früh gekauft. Ich bin so dankbar über meine Couch und über meine Schrankwand. Also alles das, was du halt ganz schnell irgendwo kaufen kannst. Ja, das fängt ja im Kleinen an, mich zu verschulden, und es geht ja dann irgendwo bis zu größeren Summen. Und da zu wissen, sagen, hey, das hat seinen Preis, weil letzten Endes ist doch ein Kredit ein Zwangssparen.
Ja, 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 ja.
Weil ich nehme das, was ich hätte im Vorfeld sparen können. Ich habe das in meinem ersten Buch ja genau beschrieben, was das für eine Konsequenz hat in Geld. Wenn du einfach mal sagst, Mensch, pass auf, kaufst dir, ja, kaufst dir. Aber warte doch mal ein halbes Jahr, warte ein Jahr drauf. Vorfreude ist doch die schönste Freude, ja. Das ist der Punkt. Also nicht zu sagen, ich verzichte jetzt, ich wäre geizig, ja. Ich bin ja ein Fan davon, wirklich zu leben, aber weil man weiß ja wirklich nie, wann es vorbei ist. Es könnte morgen vorbei sein. Ja, aber man, statistisch überlebe ich es trotzdem morgen, okay? Also deswegen muss ich davon ausgehen. Aber also wichtig ist, sich aber die Sachen zu gönnen, die mir wirklich wichtig sind und nicht, wo die Wirtschaft zu mir sagt, hey, das ist ein Ding, was du brauchst. Mhm. Ja? Wie gesagt, gibt es einen schönen Spruch von Keynes, der Komiker, glaube ich, der gesagt hat, die Menschen geben das Geld aus, was sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie nicht mögen. Ja,
ja, ja,
das wird auch jemand anders zugeschrieben, aber es hat irgendein Komiker, Kane hat das mal gesagt, aus Amerika.
Oder ja, aus England, damit hat er wirklich sehr recht, genauso wie die Welt. Ja. Ja. Aber das Traurige daran ist ja wirklich, dass wir da reingedrängt werden. Also ich finde es so traurig, dass wir, wenn man zum Beispiel eine Anzeige über ein Auto heutzutage sieht, da steht der Kauf, der Original, der Wert des Autos gar nicht mehr drin, sondern da steht drin 99 Euro Leasing.
Dann, genau, ab 99 Euro.
Und das ist doch völlig perplex. Die Verbraucher werden völlig verarscht, weil das Auto kostet immer noch 25.000 Euro und es zahlt letztendlich der Verbraucher immer noch und mit Zinsen und allem drum und dran. Es ist wirklich hochkritisch. Wir werden in großer Art und Weise manipuliert, was das angeht. Und
ja, aber das werden wir ja immer. Aber ich habe immer auch die Möglichkeit zu sagen, warte mal, stopp, hier werde ich manipuliert. Ja. Ja, und der gesunde Menschenverstand sagt, hey, ja, weil die Frage ist, wo richte ich meinen Fokus drauf? Und wenn ich meinen Fokus in die richtige Richtung habe, dann komme ich auch auf Menschen wie dich und mich, die sagen, sind nicht bloß 99 Euro im Monat.
Genau, völlig richtig. Ja, ganz genau. Ja. Aber du hast es jetzt schon angedeutet. Letztendlich geht es immer wieder um das Thema Mindset. Wie denke ich über Geld? Wie stelle ich mich dazu? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Und ich glaube, das ist ja auch das Entscheidende, das Thema Mindset. Inwieweit glaubst du, spielt die Kindheit eines Menschen für seine finanzielle Entwicklung eine Rolle?
Ja, mit Sicherheit eine sehr starke. Also wir werden ja immer geprägt. Also man sagt also die Hauptprägephasen bis zum siebten Lebensjahr. Also ich glaube, bis zum dritten und bis zum siebten Lebensjahr sind die wesentlichen Synapsen angelegt. Ne? Also diese Verbindungen zwischen den Nervenzellen, also diese Bahnen, wo praktisch dann unsere Gedankenwege ihren Weg ziehen, die man zwar später aufbrechen kann, aber das ist sehr, 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 sehr mühselig oder viel mühseliger, als man es von Anfang an gleich richtig beigebracht bekommen würde. Ja? Und da ist das System nicht dafür ausgelegt. Ob das jetzt, das muss man jetzt nicht für böse halten. Also ich ist halt so, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da eine große Absicht vielleicht dahinter steckt. Aber schon mal, die Eltern wissen es nicht besser, die Lehrer wissen es nicht besser. Das sind ja alles angestellte Leute, die vielleicht teilweise in einem Beamtenstatus auch sind und so weiter. Mhm. Und auf welchen Einfluss hast du als Mensch auf die ersten 7 Jahre? Hast du keinen oder kaum einen? Du kannst deine Eltern nicht aussuchen, nicht wirklich. Du kannst deine Lehrer, deine Tanten, deine Nachbarn. Also da hast du eigentlich null Einfluss. Aber also alles das, was dich prägt, bist eigentlich auch nicht du.
Ja.
Also erst später, wo mein Einfluss losgeht, wo ich anfangen kann, selber zu denken, ja, da ist es eigentlich schon, ja, nicht zu spät ist es nie, okay, aber da ist halt die Masse schon versaut.
Ja. Also gebe ich dir völlig recht. Ja, das ist ein bisschen das Tragische dran. Und deshalb, die Eltern spielen ja eine ganz entscheidende Rolle. Aber wie es du gerade richtig gesagt hast, die haben es ja selber nicht anders gelernt, ja.
Und ist ganz kurz auch, deswegen kannst du mit Mindset auch schwer was machen.
Ja.
Weil wie willst du dich da an eigenen Schopf aus dem Sumpf rausziehen, wenn du es gar nicht erkennst, weil du es von außen gar nicht gespiegelt bekommen hast? Mhm. Richtig? Das ist das Problem. Also du, das ist ein Problem. Ja, du kannst schlecht, wenn du immer im Knast warst, kennst du nur im Knast. Ja, deswegen sind ja Leute, die im Arbeitsamt arbeiten, auch denken, sind alle arbeitslos, weil die ja nur mit solchen Leuten konfrontiert werden. Das ist ja das Problem, du bist dann in voller Filterblase drin.
Ja, das ist völlig richtig, da gebe ich dir echt recht. Wenn wir jetzt mal uns reindenken in einen Arbeiter, Angestellten, also ein Mensch, den ich jetzt mal auf dem Plateau der finanziellen Ahnungslosigkeit beschreibe von meiner Grafik, wie müsste der vorgehen, um ein Vermögen aufzubauen, mit dem er vielleicht finanziell frei wird? Ne? Sagen wir einfach mal so ein 30-Jähriger. Was sind die Stellschrauben, wo er praktisch ansetzen müsste?
Also Punkt 1 ist, dass ich mir bewusst werden muss, das ist immer wieder beim Thema Einstellung, aber ich muss mir bewusst sein, warum ich das eigentlich mache. Was ist mein Wofür, was habe ich davon? So. Okay. Der Punkt 2 ist, ich brauche die Fähigkeiten und ich brauche die Werkzeuge dazu. Also es ist immer ein Dreiklang, einverstanden? Also nur Mindset alleine ist Quatsch, sondern ich brauche ein richtiges Mindset in Verbindung mit den richtigen Werkzeugen, mit den richtigen Fähigkeiten, ja, die ich daraus entwickle im Endeffekt. Nur in diesem Dreiklang funktioniert es. Ich bringe mal das Beispiel, du kannst mit dem besten Mindset nicht in ein Flugzeug einsteigen und das Flugzeug fliegen. Das geht nicht. Ja? So, also brauche ich noch ein paar andere Sachen auch noch dazu.
Okay.
Also ich brauche als im Ersten eine Einstellung, die mich befähigt, warum ich denn mein Verhalten ändern sollte. Ja?
Das
ist Punkt 1, das ist das Thema Einstellung. So. Und dann muss ich in der Lage sein, mehr Geld oder anfangen, Geld zu behalten, weil das ist bei den meisten das Problem, dass sie nicht in der Lage sind, Geld zu behalten. Da mir also Werkzeuge suchen, zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass mehr Geld bei mir bleibt. Dann dieses Geld, was bei mir bleibt, das ist aber der erste Schritt, ja, vernünftig mich arbeiten lassen und dafür sorgen, dass ich mehr Geld verdiene. Wenn ich zum Beispiel Angestellter wäre, dann würde ich jetzt immer wieder bei den Fähigkeiten zum Beispiel auch lernen, wie ich eine Gehaltsverhandlung erfolgreich führe. Welche Fähigkeiten brauche ich, um einen höheren Wert in meiner Firma darzustellen? Ja, also es ist halt, also wie gesagt, Punkt 1 ist Geld behalten, weil die meisten setzen nämlich ohne dem an, das ist zum Beispiel der Punkt, was ich vorhin gesagt habe, was mich unterscheidet vom Markt, weil die meisten versuchen mehr zu verdienen und mehr Rendite zu bekommen. Das fällt aber nicht auf den fruchtbaren Boden, wenn ich eben nicht in der Lage war, mehr Geld zu behalten. Ja. Einverstanden? Ja. Sondern ich muss zuerst in der Lage sein, mehr Geld zu behalten, weil dann kommt das, was ich mehr generiere in Form von Ertrag, das, was ich mehr generiere in Form von mehr Einkommen, dann kommt das tatsächlich bei mir an und rinnt mir nicht wieder wie Sand durch die Hände. Das ist ein wesentlicher Punkt. So, also deswegen als erstes Geld behalten, dann mehr Geld für mich arbeiten lassen, sinnvoll für mich arbeiten lassen. Ja, also in rentablere Anlagen reingehen, weg vom Sparbuch, was du vorhin gesagt hast. Und der nächste Punkt ist eben dann an meinen Fähigkeiten, an meinen Fertigkeiten zu arbeiten, um mehr Geld zu verdienen.
Ja.
Dann habe ich natürlich verschiedene Hebel und komme schnell in eine Exponentialfunktion rein.
Ja. Das klingt sehr plausibel. Was ist eigentlich der Grund, dass so viele Menschen in Deutschland Aktien meiden? Also wir haben tatsächlich in Deutschland nur 15% der Anleger, die in Aktien investieren. Das ist eigentlich ernüchternd,
ja,
wenn man das näher betrachtet. Was ist da der Grund? Sind wir Deutschen Angsthasen oder Sicherheit über alles? Oder woran liegt das denn?
Also ich glaube, das ist so eine Volksseele zum einen. Also weiß ja keiner so richtig. Also es gibt ja viele, die Vermutungen haben oder sowas. Also es gibt zum einen eben, dass es so ein Teil unserer Volksseele ist. Okay. Vielleicht auch durch zwei verlorene Weltkriege, die sagen, da haben wir mal was riskiert und das ging schief. Ja, aber auch ansonsten ist ja der Deutsche eher ein Volk mit viel Sicherheit. Also wir sind ein sehr argwöhnisches Volk. Auch das ist, wie sagt man, anthropologisch, glaube ich, bedingt. Mhm. Weil wir waren immer ein Volk, wo Fremdes dazu geführt hat, dass es uns danach schlechter ging. Okay. Also du musst überlegen, dass Deutschland aufgrund seiner Lage, die Deutschen aufgrund ihrer Lage in Zentraleuropa, haben das Problem, dass von immer, wenn irgendwelche Fremden kamen, dann war das in verbunden mit Krankheit oder mit Krieg oder mit Diebstahl. Mhm. Also zum Beispiel Völker wie die Türken. Mhm. Da gab's, wer ist denn da eingedrungen? Das waren ganz wenige, ich glaube mal die Kreuzzüge, aber ansonsten ist da nie einer vorbeigekommen und hat für Unruhe gesorgt. Deswegen sind die auch gastfreundschaftlicher. Mhm. Ist so. Der Deutsche ist argwöhnischer, weil alles, was Fremdes war, erstmal Mist. Ja, also das könnte so ein Punkt sein, das was anthropologisch bedingt ist. Okay. Ein anderer Punkt sind dann natürlich auch, also oder da ist wahrscheinlich dieses Sicherheitsbedürfnis entstanden. Ja. Dann vielleicht auch von der Prägung, von der Schule oder vom Umfeld. Also weiß ich, komischerweise die Deutschen in Amerika ja auch anders sind. Also komischerweise da funktioniert es. Also da ist natürlich auch das Umfeld mehr auf no risk, no fun, hope for the best, plan for the worst. Ne? Solche Sachen, das wird ja von Anfang an auch gleich mit mit eingebläut, ja. Mhm. Und das andere ist natürlich dann solche Anläufe, wie zum Beispiel damals mit der Telekom-Aktie, wo dann der Manfred Krug im Endeffekt so das letzte Quäntchen an Vertrauen in den Aktienmarkt kaputt gemacht hat, mit der Volksaktie, die dann, ich glaube, 90% Wertverlust oder sowas hingelegt hat, wo sie alle vertraut haben in ein solides Unternehmen und dann gemerkt haben, ey, ist doch nicht solide, und dann alle wieder zurück auf Garantien, ja. Das wird uns, glaube ich, auch noch eine Weile begleiten.
Das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, dieser Telekom-Börsengang war ein großer Knackpunkt im Denken. Das wurde ja auch sehr, sehr öffentlich in jeder Zeitung stand es. Und das hat, glaube ich, schon auch vielen so das Vertrauen in den Aktienmarkt geraubt. Ja. Ja.
Das Ding ist halt, ich glaube, dass es sich bei der Generation eventuell verändert, Michael. Ich merke das bei meiner Tochter. Die geht schon eher und sagt, hey Papa, was ist ein ETF, was ist eine Aktie, was kann ich jetzt kaufen, macht Krypto Sinn und so weiter. Ja, ich glaube, dass es in der neuen Generation, in den Millennials und so weiter, sich eher schon manifestiert, dass das, aber du kriegst das logisch, also dass es sinnvoll ist, ne? eher mehr zu riskieren oder dass du auch mehr riskieren musst. Ja. Aber dass in den alten Köpfen, ne, einen alten Baum verpflanzt, also nicht mehr, sind Leute wie bei der Beate Sanders eher die Ausnahme, also die Börsenoma. Ne?
Richtig, völlig richtig, da gebe ich dir recht, ja. Wie wichtig ist aus deiner Sicht das Thema Geld und Vermögen im Zusammenhang mit glücklicher Mensch zu sein? Wie spielt da Geld eine Rolle?
Wie sagt er, mit Glück und der Liebe hat man gesagt, wer Glück. Ach, mir fällt das Sprich jetzt aber nicht ein, bist, das ist doof, wenn es Glück im Spiel hat Geld für die Liebe, so rum sage ich immer, genau, weil Glück im Spiel hat Geld in Liebe, weil eigentlich heißt es ja andersrum. Ja? Also, man sagt immer, Geld macht nicht glücklich. Das sagen sich immer die Leute, die kein Geld haben oder eben alles vor sich herschieben, um nicht in die Handlungen kommen zu müssen. Ja. Weil wer Geld hat, hat mehr Glück, ja, mehr Lebensglück, weil ich mir das kaufen kann. Ich darf mich nur nicht, und das ist der Punkt, wo ich den Leuten recht gebe, mich davon abhängig machen. Natürlich kann ich mit Geld nicht alles kaufen, aber ich kann mit Geld vieles kaufen. Ich kann mit Geld sogar Liebe kaufen. Warum? Weil Frauen eher sich zu Männern hingezogen fühlen, die ihnen Sicherheit geben. Das ist auch ein sehr, sehr starkes Bedürfnis. Das heißt nicht, dass Frauen geldgierig, sondern sie wollen einfach ihre Kinder oder ihre künftige Familie, also ihre Kinder in Spe, in guten Händen, gut behütet wissen. Ja, und gut behütet bedeutet nun mal, Geld zu haben. In anderen Ländern ist es dick zu sein, bedeutet, hey, das ist, da kann meine Familie ernähren. Das darf man niemanden verübeln, dass das ja natürlich in der kapitalistischen Welt Geld ist, was auch gut ist, ja. Und ich kann mir mehr Gesundheit leisten. Ich kann mir besseres Essen leisten als Beispiel. Ja, ich kann leichter delegieren und so weiter. Natürlich gibt es auch viele oder genug Leute, die wegen Geld nicht zufrieden sind, weil sie sich davon abhängig machen, weil sie Angst haben, vielleicht das wieder zu verlieren. Ja, also der Idealfall ist, dass ich mich reich fühle und glücklich ohne Geld, aber Geld macht es natürlich, und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, um das nicht wegzudrücken von sich, das Geld, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft, und ich mag diese Gesellschaftsform, weil es eben ein Leistungsprinzip ist, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft Geld einfach alles oder sehr, sehr, sehr viel leichter macht.
Ja, definitiv. Ja. Ja.
Deswegen sollte ich es nie verteufeln.
Der Tom berichtet in seiner Story immer wieder, wie wichtig es sei, Freude am Geld zu haben und Geld als etwas Gutes und Positives wahrzunehmen. Ist das aus deiner Sicht tatsächlich so ein entscheidender Punkt, auch in Sachen Mindset, so überhaupt dieses Thema? Also ich glaube, wenn man im Mangel lebt, die eher ärmeren Menschen, die empfinden Geld ja als nicht unbedingt was Positives, weil es einfach nicht da ist. Ist das aus deiner Sicht so auch so ein Knackpunkt, wo man sagt, na, wenn du da dein Mindset umstellst auf Geld ist was Positives, kannst du so viel Positives damit machen, Freiheit erlangen, ist das so dieser erste Kick, wo man dann im Leben so einen Wendepunkt hat?
Also ich würde sagen, schon, absolut, ja. Das Ding ist halt, ich überlege gerade, ob ärmere Leute, also glaube ich, gar nicht immer Geld verteufeln, sondern denen ist es vielleicht egal. Ja. Aber manchmal kann egal ja auch gut sein, ja. Das ist okay, weil egal bedeutet, es kommt so oder so zu mir. Also auf jeden Fall, was hinderlich ist, wenn ich Denkblockaden oder wenn ich falsche Glaubenssätze zum Geld habe. Also beispielsweise Geld verdirbt den Charakter. Geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reich an den Himmel kommt. So
richtig.
Fatale christliche Religionsprobleme und so weiter, ja. Das sind so Geschichten. Das ist natürlich, wird dafür sorgen, zwanghaft, unbewusst dafür sorgen, dass ich nie Geld haben werde. Das ist ein Fakt. Ja, also deswegen ist es wichtig, Geld zu lieben. Das Geld, gut ist. Geld ist ein wunderbares, geiles Tauschmittel, ja. Und ja, da auch, ja, auch mal dran zu riechen, so, ja, und sich, ja, nicht verrückt zu machen, das, ja.
Ja, das heißt so. Das gefällt mir sehr gut. Du sagst, das Geld zu riechen. Ich sage immer, schaut euch mal die Scheine an, wie grafisch die super aussehen. Ja,
genau. Also, was für eine Arbeit da drin, wie filigran.
Ja, dieses Gefühl zu Geld. Du hast auch das Wort Liebe gerade in den Mund genommen. Das wird von vielen verteufelt, die sagen, ja, wie kann man denn Geld lieben? Ich sage auch, du solltest beginnen, Geld zu lieben, weil den Wert dieses Geldes schätzen und Geld auch wirklich, also ich spende für mein Leben gern und das ist, ich tue Gutes mit Geld. Ne? Darum geht's, glaube ich, auch zu sagen, was kannst du mit Geld alles anfangen? Und wenn man mal das so ein bisschen hat, dann wirkt vielleicht auch das Gesetz der Anziehung mal besser wie in der Vergangenheit, sage ich jetzt einfach mal.
Richtig, absolut.
Was meinst du, ist denn so der entscheidende Unterschied zwischen Armen und Reichen?
Also es gibt viele, aber ich würde trotzdem in dem Punkt sagen, wirklich die Einstellung, um eine Entscheidung fällen zu können. Dass ich einfach, dass ein Reicher in der Lage war, eine Entscheidung zu fällen.
Okay.
Und deswegen reich ist,
ja. Ja, interessant finde ich ja wirklich, gibt es genug Beispiele dafür, wenn so ein, ich sage mal, reich denkender Mensch pleite geht mit seinem Unternehmen oder was auch immer, dass viele, wirklich viele es in weniger kurzer Zeit wieder schaffen, da zu stehen, wo sie waren. Und man weiß ja das Beispiel, glaube ich, auch mit dem Thema Lotto. Wenn jemand eine Million gewinnt übers Lotto, dass, glaube ich, 80% derer oft nach 2 Jahren trotzdem wieder da sind, wo sie waren. Das ist ja, also ich finde es unfassbar. Und damit, glaube ich, wird er auch sehr, sehr, sehr plastisch, warum das Mindset so eine große Rolle im Hinblick auf Geld spielt. Ja,
ja.
Also, ja. Kommen wir nochmal zurück auf die Story von Andy und Tom. Der Tom, der rechnet immer wieder seinem besten Freund, dem Andy, vor, wie kräftig der Zinseszins wirkt. Wenn man bei seinem Investment nur lange genug das laufen lässt und vor allem diese Gans, die goldenen Eier legt, nicht zu früh schlachtet. Dazu gehört aber zweifellos Disziplin. Ist denn ein disziplinierter Umgang mit Geld tatsächlich so entscheidend, wenn man vermögend werden will?
Ja, absolut. Es gibt ja zum Beispiel auch Parallelen davon, dass Leute, die Sport machen, die sehr diszipliniert sind im Sport, auch diszipliniert, ja, beim Geld sind. Also das ist eine Charaktereigenschaft. Ich brauche natürlich Disziplin, weil ich muss ja der Verlockung widerstehen, die mir die Wirtschaft immer wieder auf dem Silbertablett präsentiert.
Völlig richtig. Ja, du hast echt recht, genau. Also das ist interessant, dieses Metapher zum Sportler, dass die eben durch ihre wahnsinnige Disziplin, durch ihre Motivation, ein Ziel zu erreichen, ja, das ist völlig richtig. Was glaubst du, sind denn so die 3 größten Fehler beim Vermögensaufbau?
Ja, das eine ist eben, dass das bringt nichts, könnte ich mir vorstellen. Also es ist schwer aus diesen ganzen Sammelsurien, was ich in meinen 25 Jahren an Fehlern mitbekommen habe. Aber das eine ist halt, was die meisten sagen, ja, ich kann es doch eh nicht, was soll das schon bringen oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht zu erkennen, dass du eigenverantwortlich handeln musst, dass du praktisch der Schöpfer bist. Also viele sehen sich immer in so einer Opferrolle drin. Ob das jetzt die Merkel-Schuld ist, ob da die Euro-Schuld ist, ob da der Trump-Schuld ist, scheißegal. Also immer irgendwo im Außen die Schuld zu suchen, statt zu sagen, okay, ich pack's an und ich zieh's durch. Ich mach's mir einfach passend. Punkt. Das ist Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2 ist eben, zu wenig in seine Fähigkeiten, Fertigkeiten zu investieren. Um eben dann, wenn ich Geld behalte, also das wäre natürlich immer logischerweise ein ganz wichtiger Punkt, auch Geld behalten zu können, ja. Genau. Aber wenn ich überlege, wie viele sagen, naja, was kann man schon machen? Wobei das eigentlich auch mit dem ersten einhergeht, ne? Weil ich kann eben Gehaltsgespräche oder Verhandlungen lernen. Ich kann Verkaufspsychologie lernen, ja. Das sind Sachen, mit was beschäftige ich mich, ja. Das heißt nicht, dass ich nicht abends auch mal Netflix gucken kann, wo so viele sagen, ey, du darfst, das muss den ganzen Tag, muss ich alles nur um irgendwie, keine Ahnung, um Businesslektüre
reden.
Nein. Ja. Aber ab und zu mal, wenn ich so ein bisschen jetzt mal einmal pro Woche mich eine Stunde mal mit solchen Themen beschäftige, die mich weiterbringen, ja, das sind so Geschichten halt, und logischerweise eben meinen Geist zu öffnen für mehr Risiko, dass ich weiß, es gibt einen Zusammenhang zwischen mehr Ertrag, mehr Risiko, also wenn ich mehr Ertrag haben will, was ich brauche, weil ich es konservativ auch sowieso nicht schaffe, das kann man mathematisch nachweisen, ja, ja, dass du deine Rente, eine vernünftige Rente niemals konservativ aufbauen kannst, das geht nicht, das war schon immer schwer und jetzt erst recht in Zeiten vom Negativzins und Finanzrepression sowieso.
Auf jeden Fall.
Aber ja, das würde ich vielleicht so rauspicken. Also, aber im Grunde genommen ist es eben auch was ich vorhin gesagt habe, die Entscheidung. Weil wenn ich eine Entscheidung fälle, dann mache ich es passend, richtig? Mhm. Weil dann suche ich mir ja die Sachen, die ich brauche, dann habe ich den entsprechenden Fokus, dann fließt es wie von alleine zu mir. Also eigentlich brauche ich nur eins, ich muss in der Lage sein, eine Entscheidung zu fällen.
Sehr gut, ja, wunderbar. Lieber Michael, also jeder meiner Interviewpartner bekommt am Ende immer drei gleiche Fragen gestellt. Und die will ich dir jetzt mal stellen. Die erste Frage wäre, was würdest du heute einem 20-Jährigen, der nun erstmals Geld verdient, so in dieses Arbeitsleben reinkommt, was würdest du dem raten, was er finanziell unbedingt beachten und umsetzen sollte?
Dass er die Masse spart, was geht. Also die meisten sagen ja, wenn ich gerade, wenn es umdrehen, hey, wenn ich jung bin, dann jetzt bin ich doch jung, jetzt will ich leben. Das Blöde ist, was man vergisst, dass man mit 30, dass man mit 40, dass man mit 50, dass man mit 60 auch noch leben möchte. Ja. Und aber gerade, wenn ich jung bin, habe ich die meiste Energie, die meiste schöpferische Energie, die meiste körperliche Energie, also physisch und psychisch bin ich da auf Topform. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal, ich habe ja damals auch immer nebenbei gearbeitet, dann würde ich sagen, ich würde eher so ein bisschen Frugalist sein, würde mal so eine zeitlich versetzte Entscheidungen fällen. Also das ist aber, pass auf, jetzt gebe ich mal 3 Jahre Vollgas. Mhm. Oder nur 2 meinetwegen, scheißegal. Mhm. Ja, um eine gewisse Gewohnheit zu entwickeln. Und ich fange mal an, ich spare mal 80% meines Geldes. Mhm. Und dieses Geld dann vernünftig anlegen, ohne Experiment, sondern einfach in solide Aktien, die Weltkriege überleben, wie eine Unilever, wie eine Alphabet vielleicht, wie eine Amazon, wie eine Nestle und solche Firmen, okay? Ja. Also ohne Experimente. Ja. Das Geld einfach dann für mich arbeiten lassen und dann kannst du meinetwegen auch nach 3 Jahren nochmal sagen, okay, jetzt fange ich das Leben an, aber dieses Geld, das rühre ich nie wieder an, das lasse ich arbeiten, ja, beispielsweise. Mhm. Das wäre so ein, weil du wirst im Nachhinein merken, hey, die 2, 3 Jahre, das war gar nichts, das hat mir nicht wehgetan, die sind im Flug vergangen und du wirst dich mit einem Schlag freuen, wenn du sagst, hey, ich habe dafür einfach mal 100.000 Euro oder was weiß ich auch immer rumliegen, die kontinuierlich mehr werden. Trotz aller Börsencrashs, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, natürlich geht es mal kurz runter, aber dann geht es wieder hoch, ja, total wurscht. Mhm. Das wäre so ein Ding, wenn ich sage, pass auf, Michael, nicht Pizza breitreifen, Freundin, aber in der Masse, du mach das so ein bisschen low budget. Ne? Gerade da ist es dir auch egal, ob du jetzt ein Luxus-Apartment hast oder nicht, gerade da nimmst du so viel in Kauf, aber da hast du die größte Energie, arbeite ruhig mal, gib da Vollgas, ja, und kannst du trotzdem Urlaub machen, also das alles... Mhm. Ja, ich will jetzt nicht zu viel, es wird zu viel.
Natürlich schon ein sehr, sehr weitreichender Vorschlag. Und da fällt mir die J.P. Livingston aus New York ein. Die ist ja mit 28 war die finanziell frei, weil sie genau Frugalismus hoch 10 betrieben hat. Ich glaube, die hat 70% ihres Einkommens über 7, 8 Jahre auf die Seite gelegt. Die hat, glaube ich, mit ihrem Mann in einer 1,5 Zimmerwohnung gelebt, um genau dieses Ziel zu erreichen, so schnell wie möglich finanziell frei zu sein. Und die ist mit 28 durch einen Park dann gelaufen und mit ihrem Hund und war finanziell frei. Das ist natürlich schon sehr extrem, aber das ist ein Beispiel dafür, dass es geht. Es geht.
Man muss natürlich verstehen, dass du brauchst da schon Weitblick, weil wenn du mal überlegst, im Nachhinein redet es sich immer leichter.
Ja, genau.
Das ist einfach so. Aber stell dir mal vor, wenn du 3 Jahre lang, Entschuldigung, die Arschbacken zusammenzwickst, dass ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert. Und davon könntest du 20, 30 Jahre profitieren. Das steht doch voll im Verhältnis.
Ja.
Das ist einfach so, weil du dann ja später auch Dividendenerträge hast, Sachen, für die du nicht mehr arbeiten musst, was dir einfach so zuströmt. Weil du ja in diese Exponentialität, in diesen Zinseszins reinkommst. Das Problem ist bloß, wir Menschen denken linear.
Ja.
Und können uns eben diese Exponentialität nicht vorstellen. Und deswegen, das steht sowas von einem Verhältnis, wenn du sagst, einfach nur 3 Jahre Vollgas geben, und ich kann mein Leben lang danach profitieren. Ja, das wäre so ein Traum. Stell dir mal vor, wenn da jemand mit 25 hier 100.000 Euro hinlegt, und das ist ja kein Hexenwerk, sowas kannst du schaffen und sagst so, und jetzt dann mit 30 oder sagen wir mit 35 sind es 200.000. Also sagen wir, alle 10 Jahre verdoppelt sich das Ding. Das ist schon nicht blöd.
Das ist definitiv, ja. Also zumindest lohnt es sich, darüber nachzudenken, auf jeden Fall. Wenn du auf, das ist die zweite Frage, wenn du auf dein Leben zurückblickst, würdest du mit deinem heutigen Wissen die ein oder andere deiner früheren getroffenen Finanzentscheidungen heute anders treffen? Und wenn ja, welche?
Ja, selbstverständlich würde ich das anders treffen. Eine zum Beispiel ist, dass ich meine Eigentumswohnung, die ich 1996 oder 97 gekauft habe, nicht kaufen würde, weil da habe ich die aus Emotionen heraus gekauft. Also das war emotional verbandelt. Das Problem, dass meine Emotionen den, der mir das abkaufen möchte, die Immobilie nicht interessiert. Ja, der hat eben, also das war halt doof. Das war Punkt 1. Punkt 2, dass ich damals wieder besseren Wissens, obwohl ich einen Aktienstammtisch geleitet habe, keinen Stop-Loss gemacht habe und bin damit beim neuen Markt auch voll ins offene Messer gelaufen. Ich war ja schlauer als die anderen, ja, also ein Prophet, oder wie sagt man, Wegweiser geht noch lange nicht den Weg, den er weist. Das war damals, ja. Ich habe allen Leuten gesagt, mach einen Stop-Loss, und ich habe halt keinen Stop-Loss gemacht und damit wurde ich durchgereicht. Oder dass ich zum Beispiel auch
darf ich dich inzwischen fragen? Aber das sind doch dann so Erfahrungen, die einen unheimlich weiterbringen. Also wenn einem so mal was passiert ist, glaube ich, lernt man ja unheimlich daraus. Man wird vielleicht ein Stück vorsichtiger, aber man verliert hoffentlich nicht seine Risikobereitschaft, trotzdem noch Aktien zu kaufen. Ne?
Ja, das ist wieder eine Frage von deiner Einstellung oder von dem, was du von Weitblick hast oder von sagen wir, vielleicht auch von Intellekt, das weiß ich nicht. Weil von der Logik. Der Punkt ist doch, ich wusste ja, schau mal, man kann immer abgleichen. Wenn ich jetzt dazu neige, weil ich auf die Nase gefallen bin, ach, Immobilien sind doof und Aktien sind doof, also ich bin ja wirklich kein Immobilienfreund, aber es hat auch andere Gründe, ja. Aber sag mal, Aktien sind angenommen, ich hätte daraus gelernt, Aktien sind doof. Also ich darf ja immer selber bestimmen, was mein Lerneffekt ist, richtig? Also ich interpretiere jede Erfahrung so. Ja. Ich hätte sagen können, ich stecke den Kopf in den Sand, ja. Oder ich sage, warte mal, stopp. Es gibt Leute da draußen, die haben mit Aktien Erfolg. Warum ich nicht? Also, was ist mein Fehler? Das ist immer so eine intelligente Frage. Ja. Gibt es Menschen da draußen, die es können oder die Erfolg damit haben mit dem?
Ja.
Also liegt es ja nicht an der Anlage, sondern es lag an mir. Ich habe Fehler gemacht. Ich war gierig. Ich habe mich aus Gier heraus dafür entschieden, keinen Stop-Loss zu setzen. Ja? Ich war der Esel. Und das war logischerweise ein Punkt, der hat wehgetan, aber ich habe ja aber gesagt, pass auf, beim nächsten Mal mache ich es besser. Dann war die Erfahrung nicht umsonst.
Ja, definitiv. Ja, sehr schön.
Weil wenn ich nicht daraus lerne, wo war dann der Sinn?
Ganz klar. Na gut, manche stecken halt den Kopf in den Sand. Ne?
Ja, genau, richtig, ist auch meine Entscheidung. Aber das ist eben wieder der Punkt, bin ich in der Lage, eine Entscheidung zu fällen, habe ich die Einstellung dazu, oder dann so mimimi, diese Opferrolle.
Ja, ganz genau. Jetzt kommt so ein bisschen fabulöse Frage, wenn Geld ein Tier wäre, welches würde es sein und warum?
Wenn Geld ein Tier wäre? Das ist ja eine gute und eine garstige Frage.
Ja.
Ich habe zu viele Tiere durch den Kopf, weil ich versuche natürlich das, was ich über Geld denke, jetzt irgendwo zu assoziieren und das ist in ein Bild reinzubringen. Das ist echt, also weil schon mal Geld ist in einer gewissen Weise flüchtig, Geld musst du pflegen. Ja? Du musst es gut behandeln, damit es zu dir kommt, damit es zu dir strömt. Du brauchst ein Verständnis und Vertrauen dafür, also ein absolutes Vertrauen, dass es dir zusteht, dann fließt es dir zu, also dass dir die Liebe des Geldes zusteht. Mhm. Geld selber hat ja keinen Geist in dem Sinne. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Fuchs, weil es schlau ist. Nein, wenn ich bin ja das, was dem Geld die Macht, die Form gibt. Mhm. Ja? So wie, glaube ich, Timotheus ja auch sagt. Ne? Nicht Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Geldgier, also der Mensch, der das ja draus macht.
Ganz klar, definitiv.
Boah, leck mich doch, Entschuldigung, den Ausdruck, das jetzt...
Also dann ist eine Mischung aus mehreren Tieren bei dir.
Es ist eben das, was ich draus mache. Welches Tier ist denn das, was ich draus mache? Das wäre Metamorph. Nimm mal hier so ein Chamäleon. Was wissen wir, ist aber auch blöd. Nein, wir nehmen ein Chamäleon, gefällt mir überhaupt nicht, aber weil es halt zumindest, es kann unsichtbar sein und verschwinden, obwohl es vor meinen Augen ist. Ja, ich bräuchte es eigentlich nur auflesen. Also nimm mal das Chamäleon.
Und weil es die Farbe ändert. Genau.
Genau, ich bin zwar nicht ganz so glücklich mit der Entscheidung.
Ja. Aber es ist ja mein Ansinnen gewesen, meine Interviewpartner auch ein bisschen zu überraschen. Genau.
Finde ich sehr gut. vielleicht fällt mir irgendwann mal was ein, kann ich auch nochmal drüber nachdenken.
Okay. Ja, also lieber Michael, dieses Interview, das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich fand es höchst inspirierend und auch ich habe wieder neue Dinge gehört. Ich finde es so schön am Thema Geld. Man lernt da nie aus. Es geht nie. Ich beschäftige mich jetzt auch seit über 5 Jahren ganz intensiv mit dem Thema und ich finde es so klasse. Man kriegt immer wieder inspirierende Anregungen und neue Ansichten. Also das finde ich richtig schön. Ich habe mich echt gefreut. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich. Vielleicht schaffen wir es nochmal irgendwann mal ein gemeinsames Interview zu machen und dich hier nochmal in diesem Podcast dich dann dabei zu haben. Es würde mich sehr freuen. Michael, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an deine Hörer und deine Zuschauer.
Dankeschön.
Wie im Interview erwähnt, verlinke ich dir sein Buch, seinen Podcast. Das kannst du alles in den Shownotes unten dir anschauen. Jetzt habe ich noch eine große Bitte an dich. Ein Podcast, der lebt von seinen Zuhörern. Und deshalb, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl es deinen Freunden, Bekannten, Verwandten, Mitschülern, Kollegen, egal wem, erzähle von diesem Podcast und ich freue mich, so vielen Menschen vom Thema Geld berichten zu dürfen. Sei das nächste Mal wieder dabei und abonniere diesen Podcast. Ich freue mich auf dich. Dein Micha.